Radio 1.
US-Präsident Donald Trump ist ja bekanntermaßen nicht unbedingt wissenschaftsaffin, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und davon ist auch die Luftfahrt- und Weltraumbehörde NASA betroffen. Um 24% soll das Budget der NASA für 2026 gestrichen werden. Der größte finanzielle Einschnitt in ihrer Geschichte. Umso überraschender diese Woche die Meldung, dass die NASA plant, bis 2030 einen Atomreaktor auf dem Mond zu bauen. Damit wollen die USA in den Wettstreit mit China um Mondstationen einsteigen. Wie realistisch dieses Vorhaben ist, darüber spreche ich mit dem Raumfahrtingenieur Volker Schmidt. Er ist Berater der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und hat schon ISS-Missionen von Alexander Gers und Matthias Maurer geleitet. Herr Schmidt, einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ein Atomreaktor auf dem Mond, wozu soll der gut sein? Warum soll man dort in Zukunft Kernenergie benötigen?
Naja, das ist also, wenn man länger auf dem Mond bleiben will, dann ist es erstmal eine technische Notwendigkeit, genügend Strom zu haben. Und man weiß ja, dass die Mondnacht alle 14 Tage oder 14 Tage lang andauert. Es ist 14 Tage Tag und 14 Tage scheint eben keine Sonne. Und in der Zeit hätte man also Temperaturen von minus 120, minus 150 Grad im Maximum. Und das ist der Tod vieler Energie, also Batterien sowieso. Und dann kann man natürlich die Sonnenenergie auch nicht nutzen, weil eben keine Sonne da scheint. Es gibt am Südpol einige Punkte, wo dann immer Licht ist, aber die sind knapp. Und ob das sich so realisieren lässt, ist dahingestellt. Deswegen bräuchte man Atomstrom.
Aber bei minus 120 Grad und ich sag mal, wir haben ja auch auf dem Mond wenig Anziehungskraft. Es gibt nicht die Atmosphäre wie auf der Erde. Wie würde denn ein Kernkraftwerk dort auf dem Mond funktionieren?
Naja, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie in einem U-Boot. Da hat man ja auch Kernreaktoren. Das müsste natürlich dann noch ein bisschen kleiner und robuster sein. Aber in den U-Booten funktioniert das ganz gut. Aber natürlich richtig, auf dem Mond hat man, man muss das ja auch dahin transportieren. Da darf also während dem Transport mit der Rakete, also dem Start von der Erdoberfläche, nichts schiefgehen. Das heißt, man muss den Kernbrennstoff von dem Reaktor separieren oder zumindest Sorge tragen, dass da nichts passieren kann, also Absturz und so, und dass nichts kontaminiert wird. Das kann man technisch alles machen, aber natürlich, klar, die Strahlung, die Sicherheit gilt natürlich auch für den Betrieb auf dem Mond, für Anlagen, Menschen, die dann dort im Umfeld sind. Und es muss robust sein, weil ich kann es ja nicht sofort reparieren, zum Beispiel, ja, wenn es ausfällt oder ich müsste was justieren. Das muss alles so sein, dass ich das aus der Ferne machen kann, mit Robotik oder Automatik.
Also das Risiko, auch so einen Atomreaktor dorthin zu transportieren, ist recht groß, also auch für die Menschen dann auf der Erde.
Ja, das also man hat in früherer Zeit schon Nuklearmaterial gestartet in Form von Radionuklidbatterien. Man hat mit Apollo sowas gemacht, um die Experimente auf der Mondoberfläche mit Strom zu versorgen, die interplanetaren Sonden zu den Planeten, also Jupiter-Sonden wie Galileo und Voyager und sowas, die sind alle mit Radioisotopenbatterien bestückt gewesen, die jetzt keine Spaltprozesse machen, aber im Endeffekt durch den natürlichen Kernzerfall so viel Wärme produzieren, dass man daraus elektrischen Strom gewinnen kann über Thermoelemente. Und die funktionieren ja heute zum Teil noch. Ja, also die waren so gekapselt, dass man eben im Falle einer Havarie oder eines Absturzes da nicht eine Kontamination verursacht. Ja.
Ist denn 2030 ein realistisches Ziel, um so einen Atomreaktor auf dem Mond zu installieren? Und wie weit ist China mit seinen Plänen?
Ja, also die USA, die haben 2022 drei Studien in Auftrag gegeben. Die sind jetzt beendet worden und haben erste Ergebnisse. Das waren 40 Kilowatt und eben unter 6 Tonnen Gewicht für so ein Reaktorsystem. Und die bauen jetzt weiter darauf auf. Und bei den Chinesen weiß man das nicht so genau. Da kriegt man einfach zu wenig Informationen, ja, über die offiziellen Kanäle. Aber man kann davon ausgehen, dass die ähnlich weit sind, auch in der Trägerraketenentwicklung haben noch beide keine Mondlandesysteme. Ja, Elon Musk mit seinem Starship ist ja ausgeguckt gewesen als Mondlandungseinheit. Das steht noch aus. Jeff Bezos arbeitet auch an einem Mondlander, einem Blue Lander, also Blue Origin. Und da wird man abwarten müssen, wie weit die kommen. Also Es ist nicht unrealistisch, aber ja, Zeitpläne werden gern mal in dem Maßstab auch ein bisschen adjustiert nach hinten. Ja.
Nun kommt dieser Vorstoß, obwohl US-Präsident Trump die Mittel bei der NASA streichen will. Wird es ein Problem?
Also in dem Bereich sicherlich weniger. Es könnte ein Problem werden, wenn da wissenschaftliche Fachleute betroffen sind, weil die Wissenschaft ist ja hier und da doch stark zur Ader gelassen worden. Und da könnte es durchaus Impakte geben oder Einflüsse. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, weil die Exploration und die Astronautik und auch gerade solche Gebiete, wo also jetzt, sagen wir mal, so eine Art Wettlauf stattfindet zwischen den USA und China. Wer ist zuerst zurück auf den Mond im Falle der USA? Da wird man sicherlich nicht sparen. Ja, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man da alles dran setzt, erfolgreich zu sein.
Und wenn es denn dann irgendwann so ist, dass da ein Atomreaktor auf dem Mond für dauerhaft Strom sorgt, was wäre denn dann dort möglich mit Mondstationen?
Ja, also da man geht ja jetzt auf den Mond zurück, um dort zu bleiben langfristig. Nicht mehr wie Apollo, wir fliegen hin, nehmen Gesteine zurück und warten 50 Jahre. Nein, man will jetzt bleiben, um den als Brückenkopf zu nutzen, um dann vielleicht irgendeines schönen Tages mit kleineren Trägerraketen dann weiter ins All zu kommen. Die Wissenschaftler haben früher gesagt, wenn die Menschheit es auf den Mond schafft als Spezies, dann kommt sie überall zurecht. Ne? Und am liebsten natürlich in internationaler friedlicher Kooperation. Und das wäre, sagen wir mal, die Fortschreibung der internationalen Raumstation, so ein bisschen der Gedanke. Und das wäre schon großartig. Und natürlich, auf dem Mond kann ich viel Wissenschaft betreiben. Ich blicke zurück in das Archiv auf der Erde. Man nimmt ja an, oder man weiß heute oder relativ gesichert, dass der Mond ja ein Stück der Erde ist, ja, sich in der Frühzeit 4 Milliarden Jahre etwa gebildet hat, da die Erde getroffen worden. Und der Mond ist ein Stück der Erde und da kann man unheimlich viel Erkenntnisse gewinnen. Wir suchen uns selber, ja, und im Endeffekt, wir suchen Erklärungen, woher kommen wir, wohin gehen wir, wer sind wir, so, das sind so die Basisfragen. Und auf dem Mond kann ich natürlich auch den nächsten Schritt nach draußen gehen.
Ja. Das mit der internationalen Zusammenarbeit könnte dann vielleicht bis 2030 dann doch auch nochmal wahrscheinlicher werden. Die NASA will bis dahin jedenfalls einen Atomreaktor auf dem Mond bauen. Darüber habe ich mit dem Raumfahrtingenieur Volker Schmid gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals.
Ganz gerne, schönes Wochenende, gute Zeit.